Deutschlandfunk, Andruck. Mit Johanna Herzing, guten Abend und willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Steuern. In vielen Ohren klingt dieses Wort ungut. Für die einen, weil sie die Steuererklärung fürchten, für andere, weil sie es gar nicht einsehen, überhaupt Steuern zu zahlen. Was Steuern mit Gerechtigkeit und Ungleichheit zu tun haben und wie Steuervermeidung die Demokratie untergraben kann, das beschreiben die beiden Ökonomen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman in ihrem neuen Buch. Wir stellen es Ihnen gleich vor. Außerdem in unserer Sendung der Versuch einer Antwort auf die Fragen: Ist Bayern komisch und ist Bayern identisch mit der CSU? Und eine Wiederauflage finden Sie diesmal in Andruck: Heller als 1000 Sonnen. Ein Buch über die Atombombe, ein Klassiker der Friedensbewegung. Für viele in der CDU war es schlicht eine Neidsteuer. Für die SPD hingegen war die sogenannte Reichensteuer oder Millionärssteuer ein wichtiges Symbol und 2005 Bestandteil ihres Programms für die anstehende Bundestagswahl. Und tatsächlich schaffte es das Steuervorhaben zumindest in groben Zügen dann auch in den Koalitionsvertrag der ersten GroKo unter Angela Merkel. 2007 gab es schließlich eine Einkommensteuererhöhung für Spitzenverdiener. Der große Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit aber, das bemängelten damals selbst Befürworter, war das nicht. Doch warum scheut sich die Politik weltweit überhaupt so sehr, mehr Geld für das Gemeinwesen einzufordern? Von Wohlhabenden wie von Unternehmen. Die beiden Ökonomen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman von der Universität in Berkeley fordern hier mit Nachdruck einen Sinneswandel. Auch und gerade in einer globalisierten Welt. Ihr Buch heißt Der Triumph der Ungerechtigkeit. Kaspar Domen hat es gelesen.
Die Geschichte vom Kapital als scheuem Reh, das dorthin flieht, wo die Steuersätze am niedrigsten sind, wird häufig erzählt. Die Globalisierung zwinge Staaten eben dazu, die Steuern für Konzerne und Vermögende zu senken, weil ihr Kapital sonst das Weite suchen würde. Die Ökonomen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman schreiben über die Entwicklung, Lage und Handlungsmöglichkeiten, die Staaten bei Steuern haben. Sie präsentieren Fakten vor allem für die USA. Ihre Befunde gelten aber tendenziell auch für andere Länder.
Die Meinung, Steuerkonkurrenz sei unvermeidlich, ist falsch. Der Unterbietungswettbewerb, der heute wütet, ist nur eine Option von vielen. Ein Überbietungswettbewerb eine andere. Globalisierung und moderne Technologie sind vereinbar mit Steuerprogressivität.
Die Autoren wollen zu einer Erneuerung der fiskalischen Demokratie beitragen, was sie für notwendig erachten, damit Demokratien elementare Aufgaben wie Bildung, Gesundheit und Altersvorsorge bewältigen können. Prinzipiell können Staaten überhaupt nur Kapital oder Arbeit besteuern. Dabei setzte sich seit Ende des 19. Jahrhunderts im Westen der Grundsatz durch, dass Bürger nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden sollten. Mit solchen progressiven Steuersystemen sollte auch gezielt die Ungleichheit in Gesellschaften begrenzt werden. Mit dem New Deal schuf US-Präsident Franklin D. Roosevelt in den 1930er Jahren das progressivste Steuersystem der Welt. Einkommen wurden mit Spitzensteuersätzen von 90%, Nachlässe mit 80% und Unternehmensgewinne mit 50% besteuert. Die Ungleichheit in den USA sank nachweislich und das Kapital floh keineswegs. Mittlerweile hat sich die Lage drastisch verändert, was die Wissenschaftler mit Daten belegen, die bis ins Jahr 1913 zurückgreifen.
Im Jahr 1970 zahlten die reichsten US-Amerikaner über 50% ihres Einkommens an Steuern. Doppelt so viel wie die Angehörigen der Arbeiterschicht. Infolge der Trumpschen Steuerreform zahlten Milliardäre im Jahr 2018 zum ersten Mal in den vergangenen 100 Jahren weniger Steuern als Stahlarbeiter, Lehrer und Rentner. Es ist, als ob ein ganzes Jahrhundert Geschichte der Steuerpolitik ausradiert worden wäre. Für die Steuern, die die Reichen nicht zahlen, muss aber der Rest von uns aufkommen.
Das progressive Steuersystem hatten die Nachfolger von Roosevelt zunächst belassen, Demokraten und Republikaner. Steuerschlupflöcher schlossen sie, verboten etwa die heute wieder erlaubten und bei Konzernen beliebten Aktienrückkäufe. Die Wende kam unter dem republikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der bei Amtsantritt erklärte: Die Regierung ist nicht die Lösung unseres Problems, die Regierung ist das Problem. Seiner drastischen Steuerreform stimmt nicht nur seine Partei, sondern auch fast alle Demokraten zu. Die Vorstellung vom schlanken Staat und von gewinnmaximierenden Unternehmen als Motor des Fortschritts setzte sich im Mainstream durch. Infolgedessen blühte die Steuervermeidungsindustrie auf. Die Autoren machen ein Muster aus.
Als erstes nimmt die Steuerumgehung massiv zu. Dann folgt die Klage von Regierungen, die Reichen zu besteuern sei unmöglich geworden. Anschließend werden deren Steuersätze gekürzt.
Und an diesem Punkt müssten die Menschen umdenken.
Nötig ist ein System geteilter Überzeugungen, dass kollektives Handeln Vorzüge hat, dass dem Staat bei der Organisation dieses kollektiven Handelns eine zentrale Rolle zukommt und dass die Demokratie wertvoll ist.
Dann gäbe es sehr wohl Instrumente für Staaten, eine höhere Besteuerung von Konzernen und Ultrareichen durchzusetzen. Notwendig dafür seien eine Kooperation von Staaten bei Steuern statt dem heutigen Wettbewerb, Sanktionen gegen Steueroasen und vor allem die Erhebung einer Mindeststeuer von 25% auf die gesamten Gewinne von Konzernen. Wenn etwa Apple in Irland einen wesentlich geringeren Steuersatz zahle, könne das Hochsteuerland USA den Rest einziehen. Die notwendigen Daten dafür gibt es mittlerweile, denn die Politik hat durchgesetzt, dass Konzerne gegenüber Steuerbehörden offenlegen müssen, in welchem Land sie welchen Gewinn erzielen. Wegweisend wäre vor allem eine weitreichende Kooperation zwischen den USA und Europa, finden Saez und Sügmann.
Würden sie gemeinsam das von uns vorgeschlagene System übernehmen, dann würden bis zu 75% der weltweit erzielten Gewinne mit 25% oder mehr besteuert. Sämtliche Profite US-amerikanischer und europäischer Multis, 50% der Profite weltweit, plus die Hälfte der Gewinne aller anderen Unternehmen. Um politische Fortschritte zu erzielen, sollten Steuerfragen im Mittelpunkt der Handelspolitik stehen. Zukünftige Handelsabkommen sollten nicht unterzeichnet werden, solange sie kein Abkommen über Steuerkoordinierung enthalten.
Es würde sich lohnen, schreiben die Autoren, denn dann wäre das Geschäftsmodell der Steuervermeidungsindustrie am Ende und Unternehmen würden dorthin gehen, wo die Arbeiter produktiv sind und die Infrastruktur hochwertig ist und die Verbraucher über genügend Kaufkraft verfügen, um ihre Produkte zu kaufen. Statt durch Steuerkürzungen würden die Länder durch höhere Infrastrukturausgaben, Investitionen in Bildung und Forschung miteinander konkurrieren. Die Ökonomen haben ein wichtiges, gut begründetes und überzeugendes Buch geschrieben. Eine gerechte Besteuerung ist auch in einer globalisierten Welt möglich. Sie muss aber gesellschaftlich gewollt sein. Dafür braucht es politische Überzeugungsarbeit.
Kaspar Domen war das über Der Triumph der Ungerechtigkeit, Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert. Erschienen ist das Buch von Emmanuel Saez und Gabriel Sügmann bei Suhrkamp. 279 Seiten gibt es für 22 Euro. Die Übersetzung kommt von Frank Lachmann. Wo genau verläuft er, der Weißwurst-Äquator? Fragen Sie das eine Bayerin, einen Bayer, dann werden Sie ganz unterschiedliche Antworten zu hören bekommen. Je nachdem, ob da ein Münchner, ein Franke oder eine Oberpfälzerin Auskunft gibt. Doch während sich die Bayern selbst als überaus heterogen betrachten und es historisch gesehen ja auch sind, spricht ihnen der Rest Deutschlands das eher ab. Für die meisten Norddeutschen verläuft der Weißwurst-Äquator eben schlicht an der Nordgrenze Bayerns. Und das soll heißen, südlich dieser imaginierten Zonengrenze liegt der bayerische Sektor. Ein wildes, seltsames Land mit merkwürdigen Sitten und Gebräuchen. Und dann ist da ja auch noch die CSU. Für viele der Inbegriff all dieser Besonderheiten. Wer Bayern und die Christsozialen besser verstehen will, dem empfiehlt unsere Rezensentin Katharina Hamberger im Folgenden die Lektüre von Roman Deininger. Die CSU, Bildnis einer speziellen Partei, lautet der Titel seines Buchs, ein Beitrag zur Arbeit an den eigenen Klischees.
Also die CSU ist eine Partei, die anzieht und abstößt.
So beschreibt Roman Deininger die Christsozialen, wenn man ihn nach seinem Verhältnis als Journalist zur CSU fragt. Eine Partei, die er seit vielen Jahren beobachtet und für die nun gerade Schicksalsjahre anbrechen, wie der Autor am Anfang seines Buches ausführt.
Die 37,2% bei der Landtagswahl waren ein Höllensturz für die nüchtern betrachtet erfolgreichste Partei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, mit deren Wahlbilanz auch in Europa allenfalls die Südtiroler Volkspartei vergleichbar ist.
Seit ihrer Gründung hat die CSU nur in 4 Jahren nicht regiert in Bayern. Was das in der Praxis bedeutet?
Es ist noch nicht lange her, dass das oberbayerische Leben für ein aus dem Norden zugezogenes Pädagogen-Ehepaar ungemütlich wurde, weil in ihrem 200-Seelendorf genau 2 Stimmen auf die SPD entfallen waren. Heute brauchen die christsozialen Ortschefs mit der Fahndung nach den Abweichlern gar nicht mehr anzufangen. Der CSU setzen in der Mitte die Grünen zu, rechts der Mitte die AfD und irgendwo zwischendrin die Freien Wähler.
So umschreibt Deininger die aktuelle Situation für die Christsozialen. Aber wie erklärt sich der zumindest bisherige, für Nicht-Bayern oft nicht nachvollziehbare Erfolg der CSU? 3 Dinge seien ausschlaggebend, sagt Deininger. Zum einen sei sie eine Regionalpartei mit Bundesanspruch.
Das heißt, sie mischt in Berlin mit, macht Beute für Bayern, also ein immenser Wettbewerbsvorteil, den keine andere Partei hat. Das zweite ist für mich, dass die CSU von ihrer Gründung weg eine sehr breite Partei war, also überkonfessionell, Katholiken und Protestanten, Unternehmer und Arbeiter bis zum gewissen Grad. Und sie hat im Gegensatz zur CDU eine ganz starke soziale Komponente von Anfang an. Und der dritte Punkt ist für mich tatsächlich diese wirklich dreiste, aber erfolgreiche Verschmelzung von Partei und dem schönen Bayernland.
Sinnbild für diesen Erfolg ist nun Markus Söder geworden. Eine Biografie über ihn hat Deininger bereits als Co-Autor verfasst. Das ist auch seinem neuen Buch anzumerken. Der SZ-Journalist beschreibt darin zunächst recht präzise die aktuelle Lage der Christsozialen, was sich manchmal mehr wie eine sehr lange Seite 3 seiner Zeitung liest, dabei aber durchaus informativ und vor allem unterhaltsam ist.
Es ist Wahljahr in Bayern und Söders Strategie scheint es zu sein, die Bürger mit seiner Liebe zu erdrücken. Die erste Regierungserklärung ist für einen neuen Ministerpräsidenten stets der Moment des Bekennens. Er bekennt sich zu seinen Schwerpunkten und zu seinen Leuchtturmprojekten. Bei Söder ist alles Schwerpunkt, alles Leuchtturm. 2 Jahrzehnte hat Söder auf dieses eine Amt hingearbeitet, Ministerpräsident. Jetzt, wo er es hat, mit gerade mal 51 Jahren, was macht er damit?
Schreibt Deininger über die Regierungserklärung Söders im April 2018. Wer die CSU verstehen will, muss aber auch zurückblicken. Das macht Deininger ausführlich, ordnet das Beschriebene immer wieder in seine Bedeutung für die Gegenwart ein und blickt in die Psyche der CSU.
Söder weiß, dass die CSU schon immer eine Partei war, bei der einer vorausläuft und die anderen hinterher.
Das gelte etwa für Söders neuen grünen Kurs, mit dem der CSU-Vorsitzende seine Partei zukunftsfest machen will. Dabei habe sich die CSU immer schon zwischen Modernität und Bayern-Klischee bewegt.
Die CSU bedient natürlich all diese Klischees und lädt geradezu dazu ein, sie für reaktionäre Alpensäppeln zu halten. Die Wahrheit ist aber schon, zumindest ein Stück weit, dass die CSU schon von Anfang an eine relativ moderne Partei war. Oft eine der modernsten Parteien in Deutschland. Die CSU hat schon immer geschafft, dieses Traditionelle nach außen zu kehren und gleichzeitig in ihren Strukturen, in ihrer Organisation eine moderne Partei zu sein.
In seinem Buch greift Deininger auf eigene Erfahrungen und Beobachtungen, auf Biografien und Bücher über die CSU und viele Gespräche mit CSU-Politikern und Politikerinnen zurück. Aber auch politische Gegner und Gegnerinnen der Partei kommen zu Wort oder Personen, die sich irgendwo dazwischen befinden, wie der CSU-Mann und frühere Abgeordnete Josef Göppel.
Göppel, 69, Förster und bis vor 2 Jahren Bundestagsabgeordneter, war schon ein grüner Schwarzer, als diese Gattung noch als Fabelwesen galt. 1970 hat er am selben Tag 2 Mitgliedsanträge unterschrieben, einen bei der CSU und einen beim Bund Naturschutz. 1980 brachte er zur Landesversammlung der Jungen Union eine kranke, nadelnde, fast gelbe Fichte aus dem göppelschen Familienforst mit. Er wollte vor dem Waldsterben warnen.
Anekdoten wie diese machen das Buch unterhaltsam. Auch den Teil, in dem Deininger tief in die Geschichte der CSU zurückgeht, bricht er mit Erzählungen auf die er im Laufe seiner Recherchen gestoßen ist. Zum Beispiel diese zur bayerischen Außenpolitik. Einst habe ein Gouverneur aus Arkansas beim damaligen Ministerpräsidenten Streibel um einen Termin gebeten.
Der Max Streibel hat da Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre beschlossen, für irgend so einen Gouverneur eines kleinen amerikanischen Staates, der an Größe und Bevölkerung weit hinter Bayern zurückbleibt, hat er keine Zeit, da muss er dann irgendein Beamter oder vielleicht der Staatssekretär treffen. Dieser amerikanische Gouverneur war Bill Clinton.
Streibel, eine der prägenden Persönlichkeiten in der CSU-Geschichte. Deininger versucht sie alle zu fassen und einzuordnen. Er geht dabei weit über den CSU-Säulenheiligen Franz Josef Strauß hinaus. So verweist er etwa auf dessen Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten. Seiner Meinung nach wäre eine Zeitrechnung vor und nach Alfons Goppel zielführend.
Der quasi diese folkloristische Verortung der CSU in Bayern, auch die Inszenierung des Ministerpräsidentenamtes entscheidend geprägt hat.
Weil aber die Geschichte der CSU vor allem von Männern geprägt wurde, hat Deininger auch den wichtigen CSU-Frauen ein Kapitel gewidmet, das er anhand der Karriere von Barbara Stamm erzählt. Die frühere Landtagspräsidentin spricht, wie viele im Buch, mit Deininger sehr offen über das Erlebte.
Klare Einordnung erfährt auch ihr von Ministerpräsident Stoiber erzwungener Rücktritt als Gesundheitsministerin 2001. Der Edmund habe in der Aufregung um die Rinderseuche BSE einen Sündenbock gebraucht. Und statt des ebenfalls zuständigen Landwirtschaftsministers Josef Miller habe er halt lieber die Barbara geopfert.
Deininger schaut aber nicht nur auf die Partei, sondern auch auf ihre Rezeption in der bayerischen Gesellschaft und vor allem dahin, wo sie nicht nur gefeiert wird. So gibt es ein ganzes Kapitel zu den Protesten gegen die von Strauß gewollte atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, kurz WAA, und eines zum kabarettistischen Widerstand, angeführt von den Biermöselblasen.
Gott mit dir, du Land der Weiber, deutscher Dünger aus Phosphat.
Die Kapitel im Buch sind thematisch unterteilt und nicht zwingend in chronologischer Reihenfolge.
Ich wollte keine Geschichte der CSU vom Ochsensepp bis Söder erzählen,
sagt Deininger selbst dazu. Das ermöglicht es den Lesern und Leserinnen, auch mal im Buch hin und her zu springen und das zu lesen, was gerade interessiert. Der Autor selbst jedenfalls hat sich zum Ziel gesetzt, allen Interessierten etwas mehr Einblick in diese spezielle Partei zu geben.
Also ich würde davon ausgehen, dass es wahrscheinlich in Bayern wegen der akuten Betroffenheit mehr Leute gibt, die sich für die CSU interessieren als außerhalb. Aber die CSU ist ja ein Phänomen, das also wirklich von Garmisch bis Flensburg die Leute bewegt.
Die CSU, Bildnis einer speziellen Partei. Geschrieben hat den Titel Roman Deininger. Er ist bei CH Beck verlegt. 24 Euro kosten die 352 Seiten. Katharina Hamberger war die Rezensentin. Sind wir früher pfleglicher miteinander umgegangen, höflicher, geduldiger, einfühlsamer? Zumindest in der breiten Öffentlichkeit war das so, finden jedenfalls viele Zeitgenossen. Gesellschaftliche, politische, mediale Debatten, häufig werden sie heute als schrill wahrgenommen, immer schnell am Rand zur Eskalation. In den sozialen Netzwerken wird es besonders augenfällig. Ein Gesetz gegen Hasskriminalität soll jetzt deutlich härter bestrafen, was bislang an Gemeinheiten, Beleidigungen und eben Hass recht unbescholten geäußert werden konnte. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun setzen aber noch auf etwas anderes. In ihrem Buch »Die Kunst des Miteinanderredens« geht es um eine Ethik des Dialogs. Tom Schimmick mit seinen Leseeindrücken.
Wo liegen die Ursachen für die große Gereiztheit, für die Soforteskalation öffentlicher Debatten, für den Hass und die Wut, die das Kommunikationsklima der Gegenwart zu ruinieren drohen?
Bernhard Pörksen stellt diese Frage gleich im allerersten Satz des Buches. Für den Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen durchaus eine Schicksalsfrage für die Demokratie, die zügig beantwortet werden muss. Es ist sein Thema. Pörksen, Jahrgang 1969, hat viel über die Dynamik öffentlicher Empörung nachgedacht. Auf der Suche nach Antworten stieß er auf Friedemann Schulz von Thun, Jahrgang 1944, Psychologe und Kommunikationswissenschaftler.
Und unsere Frage war, kann die Kommunikationspsychologie nützlich sein, um auch öffentliche Debatten zu entgiften? Können wir so systematischer verstehen, wie die Dynamik der Abwertung, die Dynamik der Eskalation, die Dynamik der Polarisierung funktioniert?
Schulz von Thuns drei Bände über das Miteinanderreden gelten als Klassiker. Er hat das Kommunikationsquadrat erdacht. Es lehrt uns, dass in jeder Äußerung vier Botschaften präsent sind. Zur reinen Sachinformation treten die Selbstkundgabe, gemeint ist ein Quäntchen Persönlichkeit, ein Beziehungshinweis, wo stehen wir miteinander, und der Appell, ein Was will ich von dir? Der Sender, sagt der Psychologe, spreche mit vier Schnäbeln, der Empfänger höre mit vier Ohren. Das Duo Pörksen-Schulz von Thun wagt in seinem Buch nun den Versuch, den Bogen zu schlagen vom individuellen Kommunikationschaos, vom zankenden Ehepaar oder dem krisenüberwältigten Manager zum großen Gesellschaftsganzen und dessen defektem Diskurs. Die beiden suchen nach Rezepturen der Heilung, nach Techniken der Abkühlung, wie Pörksen sie nennt.
Sobald ich den Mund aufmache, gehe ich das Risiko ein, dass ich nicht so ankomme, wie ich es gemeint habe, und dass meine Äußerung eine ganz andere Wirkung hat als beabsichtigt,
schreibt Schulz von Thun im Nachwort über Gemeinsamkeiten von öffentlicher und privater Kommunikation. Hier wie dort klaffen das Gesagte und das Gemeinte oft weit auseinander. Ein Dilemma. Dilemma ist überhaupt so etwas wie die Leitvokabel des Buches. Die beiden Autoren spielen typische Argumentationsscharmützel durch, bei denen sich Gräben garantiert vertiefen. Und sind doch wild entschlossen, nicht zu verzweifeln.
Es geht nur so, es geht nur im Diskurs, es geht nur in der Debatte. Demokraten, die andere nicht bevormunden wollen, Demokraten, die überzeugen wollen, sind aus meiner Sicht bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils zu einem Diskursoptimismus verpflichtet. Hoffnung ist so gesehen alternativlos.
Die Hasser und Pöbler seien eine Minderheit, sagt Pörksen, wiewohl laut und hochaktiv. Sie prägen das Klima, sie machen längst Staat, in Brasilien und Ungarn etwa, auf den Philippinen, in den USA. Die Mehrheit hierzulande, die deutsche Mitte, glaubt Pörksen, stehe für eine offene Gesellschaft und müsse dringend lauter werden. Pörksen will die Klinge kreuzen mit all jenen, die mit der Vorsilbe Post hantieren, die Postdemokratie und das postfaktische Zeitalter ausrufen.
Dieses Gerede von einem postfaktischen Zeitalter ist ein Indiz dafür, wie weit das Vokabular der Resignation in die gesellschaftliche Mitte bereits eingedrungen ist. Die Narrative des Niedergangs sind nicht nur bei den Rechtspopulisten präsent.
Hier, sagt Pörksen, werde eine tatsächlich vorhandene Wahrheits- und Wissenskrise zu einem finalen Gesellschaftsbefund aufgeblasen.
Aber das ist vorschnell, das ist falsch.
Pörksen und Schulz von Thun versuchen, Brücken zu schlagen, eine funktionierende Mischung aus Empathie und Konfrontation zu finden. Sie regen an,
darüber nachzudenken, was ist eigentlich beschützenswert in einer Position, die mir erstmal als blödsinnig, übertrieben und quatschig erscheint?
In manchen Passagen liest sich das Buch wie eine Art Knigge für den kommenden Kulturkampf mit Messer, Gabel und Tischsitten. Das klingt anständig und im besten Sinne liberal. Und doch wirken die beiden so gebildet plauschenden Herren mitunter wie zwei Gouvernanten beim Tee. Unterschätzen sie die heraufziehende Bedrohung? Pörksen widerspricht.
Ich bin total nervös. Ich frage mich ganz ernsthaft, ob die Zeit reicht, sodass sich das Prinzip Aufklärung durchsetzt. Und was passiert eigentlich, wenn die andere Seite, die Seite des aggressiven Populismus, in einer vollkommen anderen Arena spielt, in der der zwanglose Zwang des besseren Arguments schlicht und einfach nicht zählt, sondern die brutale Durchsetzung mit Hilfe von Desinformation, mit Hilfe von Macht, mit Hilfe von Brutalität.
Wir müssen Aufklärung neu denken, sagen die Autoren, und deren neue Leitwissenschaft sei nicht mehr die Philosophie, sondern die Psychologie.
Und wir werden nicht alle erreichen können.
Zugleich räumt Perksen eine andere aktuelle Deutung des galoppierenden Irrsinns ab, die Theorie von der Filterblase, in der sich vorgeblich nur Gleichgesinnte suhlen. Unfug, glaubt er, ein Mythos.
Das Problem ist ein anderes. Wir sehen zu viel Andersartigkeit, nicht zu wenig. Und mit dieser neuartigen Konfrontation, mit einer Überdosis Weltgeschehen, damit müssen wir erstmal fertig werden. Wir leiden als Gesellschaft unter Schmerzen der Sichtbarkeit.
Vielleicht, konzidiert Perksen, sei sein Optimismus ein bisschen naiv. Oder nur kühne Behauptung.
Nur ich sage Ihnen eines. Im Letzten ist die Hoffnung, dass Aufklärung gelingt, eine Art Entscheidung. Es ist eine Entscheidung einer unentscheidbaren Frage. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Und im Letzten hat man, selbst wenn es schief geht, als Aufklärungsoptimist das bessere Leben geführt.
Die Kunst des Miteinanderredens, über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Darüber haben sich Bernhard Perksen und Friedemann Schulz von Thun gemeinsam Gedanken gemacht. Der Titel ist bei Hansa erschienen, er hat 222 Seiten und kostet 20 Euro. Unser Rezensent war Tom Schimek. Der Name der Rose machte Umberto Eco weltberühmt. 1980 erschienen, 1986 mit Sean Connery verfilmt, war es ein Werk, an dem man kaum vorbeikam und das fortan und bis heute mit dem Namen Eco verknüpft blieb. Dabei galt das Interesse des vor 5 Jahren verstorbenen Schriftstellers, Kolumnisten und Philosophen bei weitem nicht nur dem Mittelalter. Umberto Eco hat sich als engagierter Intellektueller auch an den aktuellen Debatten über die politischen Entwicklungen in Italien und Europa beteiligt. Im unlängst erschienenen Essayband »Der ewige Faschismus« versucht Eco eine Art Essenz zu destillieren, eine Art Urfaschismus zu beschreiben. Angela Gutzeit über das Ergebnis.
Der Begriff Faschismus ist geschichtlich gesehen ein Chamäleon. Um 1900 schrieb ihn sich die revolutionäre Arbeiterbewegung Italiens auf ihr Banner, ab 1919 dann Mussolini. Als historischer Bezugspunkt steht er heute jedoch zuallererst für die 12 furchtbaren Jahre des Nationalsozialismus mit seiner fabrikmäßigen Massenvernichtung von Millionen Menschen. Dagegen sei der italienische Mussolini-Faschismus ein verschwommener Totalitarismus gewesen, ein Bienenkorb voller Widersprüche, schreibt der italienische Intellektuelle Umberto Eco in seinem Essay »Der ewige Faschismus«. Eine Verharmlosung der italienischen Variante war bei dieser Argumentation keineswegs im Spiel. Dem Semiotikprofessor von der Universität Bologna ging es um die Essenz, um Kernelemente einer Ideologie, die durch wechselnde Gewänder zu täuschen vermag. Der Text erschien erstmals 1995 in der New York Review of Books und in Deutschland in der Zeit. Es war das Jahr, als zum ersten Mal der Rechtspopulist Silvio Berlusconi Ministerpräsident wurde. Für Eco offensichtlich Anlass genug, zur Wachsamkeit aufzurufen. Seine Kindheitseindrücke während der Mussolini-Zeit hatten ihn tief geprägt. Das macht Eco gleich zu Beginn seines Essays deutlich.
Ich habe 2 meiner frühen Jahre zwischen einander beschießenden SS-Männern, Mussolini-Faschisten und Partisanen verbracht und gelernt, den Kugeln aus dem Weg zu gehen. Das war keine schlechte Übung.
Im Machtantritt Berlusconis sah Ecco nun sicherlich keinen unmittelbar bevorstehenden Sturz der demokratischen Ordnung. Ecco war kein Alarmist, sondern ein scharfsinniger Analytiker, ausgestattet mit einem fundamentalen historischen Wissen. Aber das faschistische Spiel, so schreibt er, lässt sich auf vielerlei Weise spielen. Zentral ist für ihn die Bedrohung, die schleichende Auslöschung der Freiheit. Eccos Landsmann und Schriftstellerkollege Roberto Saviano schreibt in seinem kenntnisreichen Vorwort ganz im Sinne seines bewunderten Vorbilds:
Bürgerrechte, Menschenrechte und Sozialstaat. Wenn einer dieser Pfeiler ins Wanken gerät, stürzen auch die beiden anderen.
14 Punkte hat Umberto Eco in den Mittelpunkt seines Essays gestellt, die für ihn Elemente des Urfaschismus bezeichnen.
Diese Merkmale lassen sich nicht in ein System ordnen. Viele von ihnen widersprechen einander und sind auch charakteristisch für andere Arten von Despotismus und Fanatismus. Doch es genügt, dass eines von ihnen präsent ist, damit der Faschismus einen Kristallisationspunkt hat, um den herum er sich bilden kann.
Die anfängliche Skepsis, die man einer solchen Auflistung entgegenbringt, verfliegt allein schon deshalb, weil sie einem in der einen oder anderen Variante bekannt vorkommt.
Der erste Appell einer faschistischen oder vorfaschistischen Bewegung richtet sich immer gegen die Eindringlinge. Daher ist der Urfaschismus per Definitionem rassistisch.
Es können hier nicht alle Punkte genannt werden und Eco fand auch nicht alle für seine Zeit relevant. Was sich aber wie ein roter Faden durch die Geschichte faschistischer Bewegungen bis heute zieht, ist dies. Diese Bewegungen oder Parteien eint die Obsession einer Verschwörung, deren im Grunde genommen einziger Programmpunkt die Fremdenfeindlichkeit ist. Aus dieser Feindschaft versuchten sie, eine nationale Identität zu schmieden. Geeignet seien dafür, so Eco, erprobte rassistische Stereotypen wie der Judenhass oder die Aggression gegen Einwanderer und Flüchtlinge. Genutzt werde dabei individuelle oder gesellschaftliche Frustration. Interessant ist in diesem Zusammenhang Ecos Beobachtung, dass faschistische Gruppen ihr Publikum mittlerweile weniger in den Mittelklassen finden würden, als in der, wie er schreibt, von den Proletariern zu Kleinbürgern mutierten Bevölkerungsgruppe. Weitere Anhaltspunkte? Der Anti-Intellektualismus, die Verunglimpfung des parlamentarischen Systems, die Simplifizierung der Sprache. Umberto Eco konnte 1995 die geradezu virale Verbreitung und Etablierung von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien in ganz Europa und den USA noch nicht abschätzen. Aber sein Blick auf mögliche Entwicklungen in diese Richtung war hellwach und ist hochaktuell. Wie sehr? Das ist an weiteren Texten ablesbar, die später entstanden und in diesem Band eine sinnvolle Ergänzung zum Urfaschismus-Essay darstellen. In diesen Aufsätzen und Reden beschäftigt sich der überzeugte Europäer unter anderem mit Fundamentalismus und Intoleranz unter dem Vorzeichen von Migration und Immigration. Immigration, so schreibt Eco, ist politisch kontrollierbar, Migration nicht. Zu erwarten sei in Zukunft ein bunter Kontinent Europa, der sich tiefgreifend verändern werde.
Dieses Aufeinandertreffen oder Zusammenstoßen verschiedener Kulturen kann blutige Folgen haben. Und ich bin überzeugt, dass es sie in gewissem Maße haben wird. Sie werden unvermeidlich sein und lange anhalten. Doch die Rassisten müssten eigentlich, theoretisch, eine aussterbende Rasse sein.
Theoretisch vielleicht schon, praktisch wohl leider nicht. So setzt Eco sich bis zu seinem Tod 2016 nachdrücklich für Aufklärung, vor allen Dingen an den Schulen, ein. 1988 gründete er das Forschungsnetzwerk Transcultura, das sich für die Förderung reziproker Ethnologie stark macht. Im Klartext: für eine von Toleranz geprägte, wechselseitige Wahrnehmung der Kulturen. Unerlässlich, um faschistischen Tendenzen den Stachel zu ziehen.
Angela Gutzeit war das über den Essayband »Der ewige Faschismus« von Umberto Eco. Erschienen bei Hansa. Die 76 Seiten gibt es zum Preis von 10 Euro. Das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens war das Ziel vieler kalter Krieger. Die Idee dahinter: Frieden sichern durch die Fähigkeit zu einem atomaren Schlag gegen den Gegner. Ergebnis dieses Denkens war ein über weite Strecken kaum gebremstes Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion. Kritiker dieser Politik fanden sich bereits in den 50er Jahren. Die Friedensbewegung kam damals auf und zu ihren zentralen Texten zählte ein Buch mit dem Titel »Heller als tausend Sonnen«. Dieser Klassiker des Journalisten Robert Jung wurde jetzt im Rowohlt Verlag wieder aufgelegt. Dagmar Röhrlich hat das Buch für uns gelesen.
Frühjahr 1953. Robert Jung, damals Korrespondent der Schweizer Weltwoche in Los Angeles, steht mitten in einer Menschenmenge vor der City Hall von Las Vegas. Jung ist gekommen, um von dort aus einen Atomtest zu beobachten, den das US-Militär auf dem Testgelände im Norden der Stadt plant. Um 1.20 Uhr ist es soweit.
There comes the sound wave. Das war der Ton. Das war der Ton der neuen Zeit. Ein dumpfes Brüllen. Ein fernes Brüllen. Und dazu, erst jetzt kann ich es beschreiben, ein wahnsinniges weißes Licht. Ich kann mir nicht helfen. Kein Film, kein Fernsehen, nicht einmal Erzählung, nicht einmal Worte können wiedergeben, wie es ist, wenn man einen Bruchteil Weltuntergang miterlebt.
Dieser Blitz, der 8 Jahre zuvor das letzte gewesen war, das die mehr als 100.000 sofort getöteten Menschen von Hiroshima und Nagasaki wahrgenommen hatten, er erschreckte und verstörte Robert Jung zutiefst. Dieser Blitz war der Wendepunkt in seinem Leben und Auslöser seines Buchs »Heller als tausend Sonnen«.
Weshalb denken wir eigentlich immer nur darüber nach, was der Wissenschaftler tut, und niemals darüber, was er ist?
Eigentlich hatte Jung einen Roman über die Tragödie eines Atomforschers schreiben wollen. Doch während der Recherche wurde ihm klar, dass die Wirklichkeit jede Fiktion in den Schatten stellte. Und so verfasst er einen bis heute ebenso faszinierenden wie erschreckenden Report. Er beschreibt, wie sich die Forscher schicksalhaft in den Bau der schrecklichsten bislang konstruierten Waffe verwickelten und sich moralisch schuldig machten.
Im Sommer 1939 hätten noch 12 Menschen durch gemeinsame Verabredungen den Bau von Atombomben verhindern können.
Zitiert Jung Werner Heisenberg. Der Atomphysiker dachte an sich selbst sowie 11 weitere führende Köpfe seiner Zunft, darunter Liu Szilard und Enrico Fermi.
Ihre politische und moralische Einbildungskraft versagte in diesem Augenblick. Weder brachten sie es fertig, ihr Denken und Handeln entschieden den künftigen Konsequenzen ihrer Erfindung anzupassen, noch hatten sie in dieser kritischen Situation genügend Vertrauen.
Es waren zunächst die aus- und vor Nazi-Deutschland geflohenen Atomphysiker, die das Regime kennen und fürchten gelernt hatten, die mit allen Mitteln versuchten, die US-Regierung zum Bau einer eigenen Bombe zu bewegen. Als die Militärs keine große Begeisterung zeigten, versuchten die Forscher es über Präsident Roosevelt, mit Hilfe der Autorität Albert Einsteins. Der unterzeichnete den schicksalsschweren Brief, der zum Startschuss werden sollte für das Manhattan-Projekt. Jung zitiert ihn:
»Ich habe eigentlich nur als Briefkasten gedient. Man hat mir einen fertigen Brief gebracht.« So entschuldigte Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg eine Handlung, die er sehr bald zu bereuen begann.
Eine unerbittliche Forschungsmaschinerie lief daraufhin an, unter Kontrolle von Militär und Geheimdiensten. Die Angst, die Waffe nicht fertig zu bekommen, bevor Hitler über sie verfügte, trieb alle an. Dann, zum Ende des Krieges, kam heraus, dass die 150.000 am Manhattan-Projekt beteiligten Menschen gegen Windmühlen kämpften. Denn um Hitler keine so schreckliche Waffe in die Hand zu geben, hatten deutsche Atomphysiker nicht an der Bombe gearbeitet, führt Robert Jung aus. Die amerikanischen Forscher erkannten:
Die Voraussetzungen, unter denen sie ihre Arbeit begonnen hatten, stimmten nun nicht mehr. War jetzt die Weiterarbeit an der Bombe politisch und moralisch überhaupt noch zu rechtfertigen? Andererseits hätte es dem Geist der modernen Wissenschaft und Technik widersprochen, aus freien Stücken die weitere Entwicklung eines neuen Forschungsgebietes, sei es auch voller Gefahren für die Zukunft, auf halbem Wege abzubrechen.
Man entschloss sich, weiterzumachen und mit einem öffentlichen Versuch der Welt zu zeigen, wie furchtbar diese Waffe ist. Keine skrupellose Macht sollte es wagen, sie in aller Stille und Heimlichkeit zu bauen. Im Interesse des Friedens, so beschreibt es Jung, ging es weiter. Und im Interesse des Friedens stimmten auch vier führende Wissenschaftler des Projekts, darunter Robert Oppenheimer, für den Einsatz der Waffe in Japan. Robert Jung hat sein Buch »Heller als 1000 Sonnen«, das zu einem der zentralen Texte der aufkommenden Friedensbewegung werden sollte, minutiös recherchiert. Er zeigte, dass niemand aus dieser Geschichte ohne Schuld herauskommen konnte. Aber er klagte nicht an, richtete nicht, sondern er wollte zum Nachdenken anregen, zum Gespräch, damit sich diese menschliche Tragödie der Forscher, die durch Hiroshima und Nagasaki zu einer Tragödie der Menschheit wurde, nicht wiederholt. Ob sich sein Wunsch erfüllt, ist durchaus ungewiss. Die internationale Lage ist angespannt wie lange nicht mehr. Es ist also höchste Zeit, dieses Buch wiederzulesen und von ihm zu lernen.
Dagmar Röhrlich war das über »Heller als 1000 Sonnen – Das Schicksal der Atomforscher«. Ein Klassiker von Robert Jung, wieder aufgelegt von Rowohlt. 416 Seiten gibt es dort zum Preis von 22 Euro. Und damit geht Andruck zu Ende. Unser Magazin für politische Literatur hören Sie wieder am kommenden Montagabend oder, wenn Sie mögen, in unserer DLF-Audiothek-App. Bis hierher am Mikrofon war Johanna Herzing. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend.